Leonardo da Vincis Gemälde Madonna in der Felsengrotte entstand ab 1483 als Hauptbild eines dreiteiligen Altarretabels in einer franziskanischen Klosterkirche in Mailand. Das oben halbrund abgeschlossene Gemälde ist etwa 1,80 Meter hoch und 1,20 Meter breit. Es gehört zu den großen Bildschöpfungen des Künstlers. Von der Felsgrotten-Madonna, wie sie auch kurz genannt wird, gibt es zwei verschiedene Fassungen, die heute in Paris und London beheimatet sind. Sie unterscheiden sich in etlichen Details. Die Ausstellung Leonardos Welt im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover zeigt direkt nebeneinander gehängt beide Gemäldefassungen in Form von hinterleuchteten Reproduktionen. Dies bietet Ihnen als Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, die beiden Varianten genau zu betrachten und Vergleiche anzustellen. Die heute im Louvre in Paris befindliche Fassung ist nach heutigen Erkenntnissen die ältere. Leonardo malte sie eigenhändig in den Jahren 1483 und 84. Wir sehen diese ältere Fassung hier links im Bild gut erkennbar an dem wallenden roten Mantel, den die Figur am rechten Bildrand trägt, und an deren Zeigegestus mit dem lang ausgestreckten Zeigefinger. Später, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, entstand in Leonardos Werkstatt noch eine zweite Fassung, bei der das leuchtende Rot wegfiel und auch andere Details etwas anders gemalt wurden. Wir sehen sie hier rechts vor uns. An dieser Fassung, die heute der National Gallery in London gehört, sind wohl vor allem Mitarbeiter von Leonardo beteiligt gewesen. Nach langen Streitigkeiten über das erste Gemälde war es jedoch diese spätere Fassung, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in der Franziskanerkapelle in Mailand gezeigt wurde. Die Madonna in der Felsengrotte war der erste Auftrag, den Leonardo da Vinci nach seinem Umzug von Florenz nach Mailand erhielt. Der Ort der Aufstellung war eine Marienkapelle. Maria in ihrer Funktion als Mutter von Jesus stand daher im Mittelpunkt des Gemäldes. Der Auftrag der Mailänder Mönche sah vor, dass rechts und links zwei Seitenflügel mit musizierenden und singenden Engeln die Mitteltafel einrahmen sollten. Alle drei Bilder wurden in einen gemeinsamen Holzrahmen gefügt. Für das Hauptbild war die Darstellung einer Madonna mit Kind, mit einer Engelgruppe und zwei Propheten gefordert. Doch diese Planung wurde nie verwirklicht, denn Leonardo malte das zentrale Madonnenbild auf eine vollkommen neue, ungewohnte Weise. Den Titel Felsgrotten-Madonna erhielten die beiden Gemäldefassungen aufgrund der ungewöhnlichen Landschaftsszenerie, in der sich das dargestellte Geschehen abspielt. Schauen wir uns zunächst das ältere der beiden Gemälde an. Wir sehen es hier auf der linken Seite. Im Dämmerlicht in einer von Wasser umflossenen Felsengrotte nehmen wir eine Gruppe von 4 Personen wahr. Im Bildzentrum sehen wir, sehr jung dargestellt, Maria. Auf der Erde kniend umgreift sie mit einer liebevollen Bewegung ihrer rechten Hand den kleinen Johannesknaben und führt ihn heran an das im Bildvordergrund sitzende Jesuskind. Beide Kinder sind unbekleidet. Der kleine Johannes schaut zu Jesus herüber und hält seine Hände anbetend vor dem Körper. Das im Gras sitzende Jesuskind stützt sich mit der linken Hand ab und hält die rechte Hand im typischen Segensgestus erhoben. Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger sind abgestreckt, Ringfinger und kleiner Finger heruntergebogen. Es schaut aber nicht zu dem etwas älteren Johannes herüber, sondern blickt aus dem Bild heraus schräg nach links in die Höhe, gen Himmel. Dies soll ein Zeichen dafür sein, dass sein Vater, Gott, im Himmel wohnt. Der Segensgestus verweist auf seinen göttlichen Status und auch auf seine spätere Auferstehung. Denn schon seit dem Mittelalter kannte man Darstellungen des auferstandenen Christus als Weltenherrscher mit eben genau dem hier gezeigten Segensgestus. Maria im Bildzentrum schützt und bewacht die beiden kleinen Kinder. Sie schaut, ganz in sich versunken, auf ihr eigenes Kind herab und hält die Hand schützend über dessen Kopf. Dies drückt Aufmerksamkeit und Liebe aus. Deutlich sichtbar ist hier aber auch eine räumliche Distanz zwischen Mutter und Kind, die Maria im Gegensatz zu den üblichen Madonnendarstellungen stärker als Einzelfigur herausarbeitet. Rechts vom Christusknaben sitzt eine jugendliche Figur mit hellbraunen, feinen Locken. Dies ist ein Engel, was man vor allem deshalb weiß, weil der Figur in der zweiten Fassung des Gemäldes, hier rechts zu sehen, Engelsflügel hinzugefügt wurden. In der ersten Fassung verweist der flügellose Engel mit einem außergewöhnlich langen Zeigefinger seiner rechten Hand geradewegs auf den Johannesknaben, während seine linke Hand auf dem unteren Rücken des Christuskindes ruht und dieses von der Felskante im Bildvordergrund fernhält. Sein Blick nimmt Kontakt zu uns, den Betrachterinnen und Betrachtern, auf. Unterstützt durch den charakteristischen Zeigegestus scheint uns der Engel zu sagen: Schaut her, dort ist Johannes. Macht es wie er, betet das Christuskind an und macht seine Geschichte bekannt. Johannes war derjenige, der als erwachsener Mann auf Christus hingewiesen hat und diesen im Jordan taufte. Im Ganzen betrachtet bilden die vier Figuren, die wir in einer kreisförmigen Anordnung vor uns sehen, ein kompliziertes Geflecht von Körperhaltungen, Handbewegungen und Blickrichtung. Alle mit Händen und Augen hergestellten Verbindungslinien haben symbolische Bedeutungen im Sinne der christlichen Heilsbotschaft. Der vielschichtige Figurenaufbau des Gemäldes, harmonisch komponiert und meisterhaft arrangiert, ist eine Erfindung von Leonardo da Vinci. Vieles daran war in der Zeit um 1500 vollkommen neu und spektakulär. Bis dahin, dass man sich in der ersten Fassung unwillkürlich fragt, wer denn der jugendliche Mann mit den weichen, femininen Gesichtszügen und dem lang ausgestreckten Zeigefinger überhaupt ist. Laut Bibel war es eigentlich der Zimmermann Josef, der die junge Mutter Maria und das Christuskind nach dessen Geburt auf der Flucht nach Ägypten begleitete. Hier ist von Josef aber nichts zu sehen. Stattdessen kümmert sich ein himmlischer Bote um die kleine Familie. Die Begegnung von Johannes und Christus als Kinder könnte auf eine alte Erzählung außerhalb der Bibel zurückgehen. Sie beschreibt, wie Maria und Christus den kleinen Johannes und seine Mutter Elisabeth während der Flucht nach Ägypten in der Wildnis getroffen haben sollen. In Leonardos Bild fehlt Elisabeth jedoch ebenfalls. An ihrer Stelle sehen wir wiederum die im Familienkreis sitzende Engelsfigur. Die ungewöhnliche Figurenkonstellation war ein Hinweis auf das Grundthema der Kapelle, die Feier der unbefleckten Empfängnis Marias. Vor der Geburt Christi war es auch ein Engel gewesen, der Maria ihre Schwangerschaft angekündigt hatte. Somit spielten himmlische Kräfte, so will es das Bild sagen, für ihre Mutterschaft die entscheidende Rolle. Noch spektakulärer ist der Ort des Geschehens, eine von Felsen halb bedeckte Grotte in einer menschenleeren Berglandschaft mit Wasserläufen. Abgeschiedenheit und Kargheit sind hier die Leitthemen der Darstellung. Wild zerklüftete Felsformationen im Hintergrund geben den Blick auf eine in Licht und Dunst gehüllte Berglandschaft frei. Die schroff abfallende Felsenkante ganz im Vordergrund lässt das Bildgeschehen wie auf einem Hochplateau erscheinen, wozu das Wasser in der hier dargestellten Form eigentlich nicht passt. Sie ahnen es bereits. Auch hier, bei der Gestaltung der felsigen Berg- und Wasserlandschaft, spielt die Symbolik eine wichtige Rolle. Mit der Bildsprache in der Madonna in der Felsengrotte befinden wir uns auf einem Spezialgebiet der katholischen Frömmigkeit Italiens in der Zeit um 1500. Das Wasser steht beispielsweise für die Reinheit Marias, die, so verkündete es die Lehre der heiligen Empfängnis Marie, ihr Kind empfing, ohne je mit einem Mann zusammengekommen zu sein. Im Namen Maria steckte auch das lateinische Wort für Meer, Mare. So wie alle Flüsse im Meer münden, so stellte man es sich vor, so mündete auch die göttliche Gnade in Maria. Auch die Tatsache, dass wir Durchbrüche in den Felsformationen sehen, durch die das Licht fällt, kann man auf die Gebetsliteratur der Zeit um 1500 zurückführen. Die Mutter Gottes wurde darin mit einem auf übernatürliche Weise gespaltenen Berg verglichen. Christus galt als die steingeborene Menschwerdung Gottes. Zugleich verwies das Motiv des gespaltenen Berges auf den heiligen Franziskus, bei uns besser bekannt als Franz von Assisi, der in wilder Bergeinsamkeit seine entscheidenden Glaubenserlebnisse erfuhr. In diesem Sinne bewunderte man in dem von Franziskus gegründeten Orden das in Wüste und Wildnis verbrachte Leben von Johannes dem Täufer, der hier noch als Kleinkind dargestellt ist. Christus galt als die steingeborene Menschwerdung Gottes. Zugleich verwies das Motiv des gespaltenen Berges auf den heiligen Franziskus, bei uns besser bekannt als Franz von Assisi, der in wilder Bergeinsamkeit seine entscheidenden Glaubenserlebnisse erfuhr. In diesem Sinne bewunderte man in dem von Franziskus gegründeten Orden das in Wüste und Wildnis verbrachte Leben von Johannes dem Täufer, der hier noch als Kleinkind dargestellt ist. Eine andere Ebene der Deutung der Naturszenerie könnte mit Leonardos eigenen Interessen in Zusammenhang stehen. 1483 hatte Leonardo seine Naturstudien noch nicht systematisch betrieben und aufgezeichnet, doch es ist zu vermuten, dass er bereits in jener Zeit über geologische und hydrologische Fragen nachgedacht hat. Wir wissen aus etwas späteren Schriften, dass Leonardo sich wie einige antike und mittelalterliche Autoren die Erde als einen lebendigen Leib vorstellte, bei dem das Wasser ähnlich wie unser Blut in Adern läuft und auch bis in hochgelegene Bergregionen gelangen konnte. Die tiefen Spalten im Felsgestein in der Madonna in der Felsengrotte könnten aus dieser Sicht heraus also tiefe Einblicke in die als Körper gedachte Anatomie der Erde geben. Die Ideen eines felsigen, wasserdurchflossenen Gebirges mit Klüften und Gesteinsspalten weitete Leonardo mit seinen Mitarbeitern in der zweiten Fassung des Gemäldes, die wir rechts sehen, noch einmal aus. Die Wasserfläche ist klarer und reicht fast bis an die Figurengruppe heran, auch die Gesteinsformationen sind schärfer ausformuliert und näher gerückt. Der Abgrund im Vordergrund ist nun so gefährlich nah am Jesuskind, dass es wirklich abzustürzen droht, ja schon fast ein wenig in der Luft zu schweben scheint. Vor allem aber fallen sofort einige Abänderungen in der Figurengruppe auf, die es für den zeitgenössischen Betrachter leichter machten, die heiligen Figuren zu identifizieren. Maria, Johannes und das Jesuskind sind mit einem zarten Nimbus über ihren Köpfen ausgestattet und der Johannesknabe trägt sein traditionelles Attribut, den Kreuzstab. Die von mehreren Händen bearbeitete Maltechnik ist glatter ausgeführt und setzt stilistisch noch stärker auf Farbintensität und Hell-Dunkel-Effekte bei gleichzeitiger Beschränkung auf Braun-, Grün- und Blautöne. Die beiden unterschiedlichen Fassungen des Gemäldes sind sozusagen Belegstücke für die Probleme, die Leonardos ungewöhnliche Bildschöpfung den Auftraggebern des Werkes bereitete. Die Entstehung des Werkes war ein Vierteljahrhundert lang begleitet von Reklamationen und sogar von einem Gerichtsprozess, den wiederum die Künstler gegen die Auftraggeber anstrengten. Dies waren sehr unerfreuliche Begleitumstände. Auf der anderen Seite sorgten mächtige Fürsten persönlich dafür, dass die erste Fassung des Gemäldes recht bald in höfischen Besitz und damit zu großem Ruhm gelangte.